Ja, wir alle haben bestimmt schon von Gottes Heiligkeit gehört. Wir wissen alle, hoffe ich, dass Gott heilig ist. Aber wissen wir auch alle, was das bedeutet? Was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Und was bedeutet es, wenn wir diese Erkenntnis haben? Welche Auswirkungen sollte das denn auf unser Leben haben? Und das sehen wir heute in dem Text, den wir uns anschauen möchten, aus Jesaja 6. Die Verse 1 bis 8. Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Und erhabenem Jahr des Königs Usia, das sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, ja, dass wir auch darin jetzt lesen dürfen, daraus lernen dürfen. Ich danke dir, dass du dich ja uns offenbarst und bitte dich, dass du ja unsere Augen öffnest, unsere Herzen, dass wir verstehen, dass wir lernen. Und ich bitte dich um deinen Segen auch für mich, dass du ja einfach Segen, Weisheit und Erkenntnis schenkst. Amen. Ja, wir möchten uns vier verschiedene Punkte anschauen. Also ich habe den Text in vier Abschnitte aufgeteilt. Wir werden Gottes Heiligkeit sehen in den ersten vier Versen. Ja, Gottes Heiligkeit, Gottes Herrlichkeit. Und dann werden wir uns die Reaktion Jesajas anschauen auf Gottes Heiligkeit. Und dann die Verse 6 bis 7, da geht es um Gottes Gnade. Aber, ja, Vers 8 ist auch noch da. Da werden wir sehen, Gottes Gnade ist nicht das Ende, sondern es geht weiter mit Gottes Auftrag und Jesajas bereitwilligen Gehorsam. Aber schauen wir uns den ersten Abschnitt an, die Verse 1 bis 4. Vielleicht weiß nicht jeder, wer Jesaja ist, deswegen möchte ich da noch ein paar kurze Worte sagen. Jesaja war ja der größte Prophet in Israel. Er hat hier dieses Buch geschrieben und darin sind ganz viele Prophezeiungen über Israel, über die umliegenden Nationen, über Jesus, über die Zukunft, über ja, alles Mögliche. Und hier zu diesem Zeitpunkt in Kapitel 6 war Jesaja auch schon einige Jahre im Dienst. Ja, das ist nicht der Anfang seines Dienstes, sondern in den Kapiteln vorher hat er auch schon Gottes Wort an das Volk weitergegeben. Und nur ein paar Verse vorher ging es zum Beispiel ja, um Gericht gegenüber ja, über das untreue Israel. Aber wir lesen auch, ja, wir befinden uns hier im Todesjahr des Königs Usia. Und das Jahr, in dem ein König stirbt, ist nicht angenehm. Ganz besonders in der damaligen Zeit. Ungewissheit ist groß, wer wird der nächste König, wie läuft hier alles. Und in der Situation steckt Jesaja gerade. Ja, er hat bisher schon Gottes Gericht weitergegeben, hat einige Jahre gedient und jetzt brechen ungewisse Zeiten an. Und wenn wir dann ab Vers 9 weiterlesen, erfahren wir mehr über Gottes Auftrag an Jesaja. Und der Auftrag, der hat es in sich. Jesaja soll zu einem verstockten Volk reden. Also er wird noch jahrzehntelang zu Israel reden, aber sein Reden wird keine Frucht haben. Es wird immer nur ein Überrest da sein, ja, ein heiliger Same. Aber er selber wird immer nur einen mühseligen und wirklich, ja, nicht schönen Dienst haben. Und Jesaja muss auf diesen Dienst vorbereitet werden. Und deshalb hat er hier diese Vision. Ja, er muss motiviert werden. Ihm muss gezeigt werden, wer Gott ist, wer er selber ist und was Gott für ihn getan hat. Und darum geht es heute. Ja, Jesaja sieht Gott auf dem Thron, auf dem hohen und erhabenen Thron sitzen im Tempel. Also wir können davon ausgehen, das hier ist eine Vision. Jesaja war nicht wirklich im Tempel und hat dort Gott wirklich leibhaftig gesehen. Wir wissen nicht, war er im Tempel oder hat er diese Vision irgendwo anders gehabt. Aber wir wissen das, was Jesaja hier gesehen hat. Und das können wir uns jetzt anschauen, daraus können wir lernen und das auch für uns mitnehmen. Aber die Frage ist immer noch. Er sagt hier, da sah ich den Herrn sitzen. Aber wen meint er mit Herrn? Uns ist klar, er meint Gott. Aber wie euch vielleicht aufgefallen ist, Herr ist ganz oft in Kursiv geschrieben, ganz besonders im Alten Testament. Dann wissen wir, hier steht der Name Gottes, JHWH, Jehova, Yahweh. Aber hier steht wirklich Herrn. Hier steht Adonai im Hebräischen. Und Jesaja macht gleich klar, hier sind wir im Todesjahr des Königs Usia, aber es gibt einen, der ist wirklich Herr, der ist wirklich König. Und das ist Gott, der auf einem hohen und erhabenen Thron sitzt. Und so präsentiert sich Gott, Jesaja, in dieser ungewissen Zeit. Er zeigt, ich sitze auf dem hohen Thron, auf dem erhabenen Thron. Ich bin der König, ich regiere. Aber wir wissen noch mehr. Aus Johannes 12, die Verse 40 bis 41, da schreibt Johannes, und er zitiert jetzt hier aus den weiteren Versen ab Vers 9. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Und dann gibt Johannes noch einen Kommentar in Vers 41. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Und mit ihm ist Jesus gemeint. Also Jesaja sah hier nicht nur einfach Gott sitzen, sondern er sah Jesus. Ja, er sah Gott als Person, er sah Jesus dort auf dem Thron sitzen. Seine Herrlichkeit und Jesus, ja, sitzt hier. Jesus sitzt hier und regiert und herrscht und nicht, ja, der König. Deshalb braucht Jesaja hier keine Angst haben vor dieser ungewissen Zeit und wird motiviert. Aber wir sehen noch mehr. Ja, die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Gott saß nicht nur auf einem hohen und erhabenen Thron in einem riesigen Tempel, ganz verloren, sondern es ist so, dass sogar die Säume, also die Enden seines Gewandes, den gesamten Tempel füllten. Und wenn ich dieses Bild vor Augen habe, dann denke ich daran, dass es so mächtig, das scheint, als könne der Tempel, ja, dieses Gebäude, die Herrlichkeit Gottes kaum halten. Und das wird hier mit diesem Bild deutlich, dass sogar sein Gewand den ganzen Tempel füllt. Und dann, ab Vers 2, kommen wir zu den Seraphim. Das sind Engelwesen und die standen über Gott. Ja, die waren dauerhaft bei Gott, die sind bei Gott, sie dienen ihm, sie ehren ihm und es sind auch geschaffene Wesen, aber sie sind sündlos. Und wir sehen hier, Jesaja beschreibt sie, Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Die Seraphim bedecken ihr Gesicht. Sie befinden sich vor Gott, sie sehen Gott in all seiner Herrlichkeit und Macht und Heiligkeit. Und wenn wir andere Stellen im Wort Gottes anschauen, wo Jesus Menschen erschienen ist, zum Beispiel Johannes in Offenbarung 1 oder auch Gott dem Mose, das war immer so eindrücklich, dass sie entweder Gott gar nicht sehen konnten oder sich sofort zu Boden geworfen haben. Und diese Seraphim, die sind direkt bei Gott, dauerhaft. Aber sie bedecken ihr Gesicht, denn Gott anzuschauen ist zu viel für sie. Und das, obwohl sie sündlos sind. Sie sind rein, ja. Aber auch sie sind geschaffene Wesen. Und dann sollten wir schon mal fragen, wie krass muss es denn für Jesaja sein? Er hat hier seine Augen nicht bedeckt. Er sieht Gott in all seiner Herrlichkeit. Die Seraphim sind bei Gott, sie bedecken ihre Augen, aber Jesaja steht dort und schaut Gott direkt an. Und dann bedecken sie noch ihre Füße. Die Füße, ja, die werden als unrein angesehen, da sie mit dem Schmutz, ja, des Bodens in Berührung kommen. Und hier scheint es so, als wollten sie Gott nicht, ja, diese unreinen Körperteile vor Augen führen. Also sie drücken mit diesen ersten beiden, mit diesem, ja, Gesicht bedecken, mit dem Bedecken der Füße, drücken sie ihre Ehrfurcht vor Gott aus. Sie sagen, du bist heilig, du bist herrlich, wir sind geschaffene Wesen und wir ehren dich, indem wir unser Gesicht bedecken, indem wir unsere Füße bedecken. Aber sie haben noch 2 andere Flügel, mit diesen fliegen sie. Und das sehen wir dann später, ab Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir. Sie haben 2 Flügel, mit denen sie Gott dienen. Sie führen seine Befehle aus, sie tun das, was er sagt. Und hier in den ersten beiden Versen sehen wir schon ganz gut, Gott ist herrlich. Ja, wir sehen seine große Herrlichkeit, wir sehen, dass die Seraphim, die bei ihm sind, dass sie ihn ehren, dass sie ihm dienen. Aber jetzt geht es weiter in Vers 3. Da sehen wir das Ganze nochmal viel eindrücklicher. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die Engel, die stehen nicht einfach nur vor Gott und sind ruhig, sondern sie beten Gott an. Sie sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Und wir sollten immer ganz besonders aufmerksam lesen, wenn etwas 3-mal wiederholt wird. Ja, das kann ein Satz sein, vielleicht in einem Kapitel lesen wir mehrmals den gleichen Satz, vielleicht sogar 3-mal. Oder es kann auch ein einzelnes Wort sein, so wie hier, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Und da sehen wir, wenn etwas 3-mal wiederholt wird, das ist ganz besonders wichtig. Und es gibt keine andere Eigenschaft Gottes, die 3-mal wiederholt wird. Nur dieses heilig, heilig, heilig. Und deswegen sollten wir uns mit Gottes Heiligkeit hier jetzt ein bisschen genauer damit auseinandersetzen. Denn die Engel sagen nicht gnädig, gnädig, gnädig oder zornig, 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 sondern sie sagen heilig, heilig, heilig. Und das rufen sie vor Gott aus. Und wir können da schon sehen, Gott ist in erster Linie heilig. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn etwas heilig ist, wenn Gott heilig ist? Die meisten denken da sofort an ein Wort. Wenn etwas heilig ist, dann ist es rein. Ja, dann denken wir an Reinheit. Und das sehen wir auch in 1. Johannes 1, Vers 5. Da schreibt Johannes, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gott ist nur Licht. Gott ist völlig rein und es ist keine Finsternis in ihm. Finsternis steht für Sünde, für das Böse, und das ist nicht in ihm. Aber Reinheit ist nicht alles. Heilig bedeutet noch mehr. Das sehen wir zum Beispiel in 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, Wunder tuend? Was sehen wir hier? Gott ist ganz anders als alles. Hier werden die Götter genannt, aber es ist klar, Gott ist ganz anders als alles. Niemand ist ihm gleich, nichts ist ihm gleich. Und das wird auch durch diese tiefere Bedeutung des hebräischen Wortes für heilig unterstrichen. Die Bedeutung ist abgetrennt oder auch abgesondert. Also man könnte auch sagen, heilig bedeutet abgesondert, abgetrennt, also völlig anders als alles andere. Für sich gestellt, ganz, ja nicht alleine, aber steht für sich und ist ganz anders. Und dieses Verständnis sollten wir auch haben. Es geht nicht nur um Reinheit, sondern es geht um die Realität, dass Gott so viel höher ist als wir. Er ist unvergleichlich, er ist etwas Besonderes, etwas Einzigartiges und für uns einfach in all seiner Fülle völlig unvorstellbar. Und in dem Sinne, ja, es ist natürlich eine seiner Wesensarten, wie wir sagen, aber es beschreibt sein ganzes Wesen als Gott. Also seine Gnade ist heilig, seine Liebe ist heilig, sein Zorn ist heilig, alles, was ihn ausmacht, ist heilig. Aber, ja, jetzt wissen wir, Gott ist heilig. Die Seraphim sagen es hier. Und später auch, wenn wir weiterlesen, werden wir das noch tiefer sehen. Aber wir sollten uns doch noch fragen, wie heilig ist Gott wirklich? Also wie zeigt sich denn seine Heiligkeit? Woran erkennen wir, dass Gott heilig ist? Gottes Heiligkeit zeigt sich vor allem in seinen Taten und in seinen Geboten. Das schreibt der Psalmist im Psalm 145, Vers 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gütig in allen seinen Taten. Also alle seine Taten sind rein, sind gerecht, sind gütig und es ist keine Sünde an seinem Handeln. Also alle seine Taten sind völlig anders als alles, was uns ausmacht. Und im Wort Gottes sehen wir einige Taten Gottes, die uns vor Augen halten, wie heilig Gott wirklich ist. Ein Beispiel ist die Geschichte von Ussa. Vielleicht, ich hoffe mal, die meisten kennen diese Geschichte. Die sehen wir in 1. Chronik 13, 17 bis 11. Könnt ihr auch gerne aufschlagen. 1. Chronik 13, 7 bis 11. Erste Chronik 13, 7 bis 11. Und sie fuhren die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs weg. Und Ussa und Achjo führten den Wagen. Und David und ganz Israel spielten vor Gott mit aller Kraft, mit Gesängen und mit Lauten, und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Zimbeln und mit Trompeten. Und als sie zur Tenne Kidon kamen, da streckte Ussa seine Hand aus, um die Lade anzufassen, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa, und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, und er starb dort vor Gott. Und David entbrannte, weil der Herr einen Bruch an Ussa gemacht hatte, und er nannte jenen Ort Peretz Ussa bis auf diesen Tag. Wenn wir das lesen, wir sind vielleicht frisch im Glauben, dann haben die meisten Probleme mit diesem Abschnitt. Ja, sie sehen, da hat jemand einfach nur die Bundeslade angefasst und sofort ist Gott zornig. und schlägt diese Person nieder. Aber wenn wir uns vor Augen halten, Gott ist heilig. Und Gott hat klare Gebote gegeben, auch diesem Ussa. Und der Ussa, der wusste ganz genau, er darf diese Bundeslade nicht anfassen. Und er wusste auch, eigentlich dürfen wir gar nicht die Bundeslade mit Ochsen bewegen, sondern sie sollte mit mehreren Leviten von Hand getragen werden. Aber er fasste die Bundeslade an. Warum fasste er die Bundeslade an? Er wollte dafür sorgen, dass sie nicht auf den Boden fällt. Also er dachte, der Boden ist schmutziger als er. Er dachte, der Boden ist dreckig und ich bin rein. Ich kann diese Bundeslade festhalten, kann sie wieder auf den Wagen heben. Und er erkannte nicht, dass diese Bundeslade heilig ist. Es ist ein Gegenstand, der Gott gehört, der heilig ist und nicht von einem Menschen berührt werden darf. Er erkannte nicht, dass er voller Sünde ist, dass er unrein ist und diese Bundeslade, indem er sie berührt, beschmutzt. Ja, der Boden, der Dreck, das ist nichts. Ja, das ist auch einfach irgendein Material, aber er selber, er ist voller Sünde, er ist unheilig und fasst diese heilige Bundeslade an. Und wir werden es später auch noch sehen. Ja, Sünde kann angesichts von Heiligkeit nicht bestehen. Sünde hat keine Chance vor Gottes Heiligkeit und ein Sünder ebenfalls nicht. Und wir sehen auch, dass die Gebote Gottes heilig sind. Also alles, was Gott uns befiehlt, was er sagt, auch das ist heilig. Das sehen wir in Römer 7, Vers 12. Also ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Also wenn Gott uns etwas sagt in seinem Wort, dann dürfen wir wissen, das ist gut, das ist gerecht, das ist heilig. Das kommt direkt von Gott. Und eine letzte Sache, die zeigt die Heiligkeit Gottes wie keine andere. Und das ist das Kreuz. Am Kreuz sehen wir Gottes Hass auf die Sünde. Wir sehen seinen Zorn, den er für 3 Stunden auf den Sohn ausgegossen hat. Für 3 Stunden stand Jesus unter dem Zorn des Vaters und hat für die Sünde, für unsere Sünde bezahlt und hat unsere Sünde dort getragen. Also wir sehen hier an den Geboten, an dem, was Gott tut, an dem, was er sagt, Gott ist heilig und Gott ist heiliger, als wir uns das vorstellen können. Ganz besonders, wenn wir das Alte Testament lesen, wird uns das, denke ich, ganz besonders gut vor Augen geführt. Und dann weiter hier im Text. Die Seraphim sagen nicht nur, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, sondern sie sagen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wir haben heute schon einiges gehört. Ja, wir haben Hiob angeschaut und haben mehrmals gehört, dass ganz besonders die Schöpfung die Herrlichkeit Gottes zeigt, dass die Schöpfung Gott zeigt. Und das sehen wir auch in Römer 1, Vers 20, dass das wirklich so ist. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also in der Schöpfung sehen wir Gottes Herrlichkeit. Und da ist aber noch ein bisschen mehr. Wenn wir uns in die Juden damals zurückversetzen, hineinversetzen, dann wissen wir, die Juden dachten, Gott ist hier bei uns. Gott, seine Herrlichkeit ist hier bei uns im Tempel. Wir haben ihn und die anderen, die Nationen, haben ihn nicht. Und Paulus nutzt im Römerbrief diese Verse und auch die nachfolgenden Verse ab Vers 9 und zeigt auf, das Volk Israel musste verstockt werden, damit das Heil zu den Nationen kommt. Und alles hier, Vers 1 bis 13, das gehört zusammen. Das ist die gesamte Vision Jesajas. Gott gibt hier Jesaja den Auftrag, ja, zu verkündigen einem verstockten Volk. Aber, ja, also muss auch alles, was er sieht, diese Botschaft Gottes unterstützen, ja, die er für Jesaja hat. Er muss diesen Auftrag klar machen. Und die Seraphim sagen hier, die Erde, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also in der Schöpfung, aber auch in allem anderen. Gott ist nicht nur in dem Tempel, Gott ist nicht nur in dem Gebäude, sondern Gott ist überall und alles dient ihm zur Ehre und gibt ihm Ehre. Ganz besonders dann später, als dann die Jünger einige hundert Jahre später angefangen haben, das Evangelium zu verkündigen und überall in der ganzen Welt ein Christ nach dem anderen geboren wurde. Und dann sehen wir weiter hier in Vers 4. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Vorher im Vers haben wir gelesen, dass der eine Seraphim zum anderen ruft: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und aufgrund dieses Rufens erbeben die Türpfosten und wurde das ganze Haus mit Rauch erfüllt. Ich denke jetzt nicht, dass der Seraphim so eine mächtige Stimme hatte, dass da ein Türpfosten erbeben kann. Aber der Inhalt, das, was er hier sagt, der ist so gewichtig, der ist so heilig, dass selbst die Elemente sich diesem unterordnen, dass selbst die anfangen zu beben vor Gottes Heiligkeit, vor Gottes Herrlichkeit. Und warum wurde das Haus mit Rauch erfüllt? Auch das passt zusammen, wenn wir hier weiterlesen ab Vers 9. Hier geht es nicht um eine gute Botschaft für das Volk Israel. Hier geht es um ein Gericht über das Volk Israel. Hier geht es darum, dass sie verstockt werden und dass Jesaja so lange diesem Volk predigen soll, bis das Land in Schutt und Asche liegt. Also hier geht es um Gericht. Und immer wenn wir Rauch im Zusammenhang mit Gott sehen, dann geht es um Gottes Zorn, dann geht es um Gottes Gericht. Und das passt auch zu Gottes Heiligkeit. Wenn Gott heilig ist, dann muss er auch zornig sein. Dann muss er auch Gericht üben. Dann muss er der Richter sein. Denn es gibt Sünder. Und solange es Sünder gibt, gibt es auch den Zorn Gottes. Und wir sehen auch, Gott sitzt hier als Herr, als König auf einem hohen und erhabenen Thron. Und ein Herr, ein König, ist auch immer der Richter und hat die Macht über seine Untertanen. Und ganz besonders in Offenbarung 15, Vers 8 und auch in 2. Mose 19, 16 bis 20 sehen wir diese Verbindung mit dem Rauch und Gottes Zorn, Gottes Gericht. Und bis hierhin, die ersten vier Verse, da sehen wir, Gott sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Er ist so herrlich, dass mit diesem Bild, mit den Säumen seines Gewandes, dass sie den Tempel füllten, dass das damit ausgedrückt wird. Wir sehen die Seraphim, die Gott lobpreisen, die vor ihm ausrufen, heilig, heilig, heilig ist Gott. Wir sehen die erbebenden Türpfosten und den Rauch. Und wir lesen das jetzt einfach nur hier, aber Jesaja hat das wirklich gesehen. Er hat das in einer Vision gesehen. Er hat Gott gesehen. Und wir haben auch gesehen, die Engel, die haben ihr Gesicht bedeckt. Und Jesaja hat es wirklich gesehen. Und dann sollten wir uns fragen, und wir sehen ja auch gleich die Antwort, was macht das mit Jesaja? Wenn er Gottes Herrlichkeit, wenn er Gottes Heiligkeit so klar vor Augen geführt bekommt. Und das sehen wir dann in Vers 5. Bis zu dieser Vision hat Jesaja seinen Dienst getan, hat vielleicht nicht groß darüber nachgedacht, wie er ist, also zumindest nicht tiefergehend, aber hier auf einmal sieht er Gott und er kann sich nicht mehr mit den Menschen links oder rechts neben sich vergleichen, sondern steht vor Gott und muss sich mit Gott selbst vergleichen. Und er erkennt, Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren. Er sagt, er ist verloren. Was meint er mit diesem verloren? Er meint, dass er des Todes würdig ist. Also, dass er jetzt gleich sterben wird. Denn ein Sünder kann vor Gott nicht bestehen. Ein Sünder, der völlig mit seinen eigenen Mitteln vor Gott steht, der hat keine Chance vor Gott. Und der wird des Todes würdig sein. Der wird sterben. Und deswegen ruft er hier aus, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn er hat erkannt, dass er ein Sünder ist. Er sagt hier, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Das, was aus dem Mund rauskommt, das zeigt, was in deinem Herzen ist. Und das wusste auch Jesaja und er wusste ganz genau, das, was ich sage, ist nicht 100% rein. Und er erkannte, er ist ein Sünder. Ja, das, was aus uns herauskommt, zeigt, was in uns drin ist, das sehen wir in Jakobus 3. Ja, die Macht der Zunge, die Macht der gesprochenen Worte und wie sie den gesamten Leib beflecken und uns die Sünde zeigen. Und Jesaja erkannte, er ist verloren. Und auch wir sollten wissen, wenn wir ohne Gottes Gnade vor Gott stehen, dann sind auch wir verloren. Denn wir können nicht für uns selbst bezahlen. Vielleicht denkt jetzt der eine, ich bin ganz gut, meine Lippen sind nicht unrein, ich bin kein Sünder. Aber die Bibel sagt da etwas anderes. In Römer 5, Vers 12. Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also auch wir alle ohne Gott, wenn wir ohne Gott sind, sind so wie Jesaja des Todes würdig. Auch wir haben den Tod verdient, wenn wir vor dem heiligen Gott stehen. Denn wir gehören zu der Gruppe alle Menschen. Ja, alle Menschen sind Sünder und haben den Tod verdient. Und Paulus geht dann sogar noch weiter im Römerbrief. Er sagt, dass der Ungläubige ein Sklave der Sünde ist. Die Sünde hat ihn voll im Griff. Ja, er ist völlig verloren. Und er sagt sogar auch dann in Römer 8, Vers 8, die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Also der Ungläubige, der ist sogar nicht imstande, etwas zu tun, um Gott zu gefallen. Und so hat sich Jesaja hier gefühlt. Er wusste, ich kann nichts tun, ich stehe hier vor Gott, ich kann gar nichts tun, ich bin absolut verloren in meiner Sünde, ich kann nichts tun, was Gott gefällt. Und er wusste, er ist tot, er ist verloren. Und auch wir, wenn wir ohne Gott sind, auch wir sind verloren, wir sind tot in unserer Sünde. Aber die Vision hört ja hier nicht auf, es geht ja noch weiter. Jesaja erkannte angesichts von Gottes Heiligkeit, dass er völlig verloren ist. Aber Gott hört da nicht auf. In Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Hier in diesen Versen sehen wir die Gnade Gottes. Jesaja steht völlig verloren vor ihm, aber Gott ist ihm gnädig. Ihm widerfährt Sühnung, und seine Lippen, die er vorher noch als unrein bezeichnet hat, werden gereinigt. Und das wird alles symbolisiert durch diese glühende Kohle. Die glühende Kohle an sich hat nicht diese Reinigung, diese Reinigung bewirkt, aber sie zeigt Jesaja, Die Kohle kommt von Gottes Altar. Sie kommt von Gott und reinigt mich. Sie kommt von Gott selber, nicht von irgendeinem anderen Altar, nicht von irgendeinem Opferaltar, sondern von Gott. Und sie ist ein Symbol für das Werk Gottes, für die Gnade Gottes. Und ja, für uns ist es wahrscheinlich normal, wenn wir regelmäßig die Bibel lesen, dass wir von Gottes Heiligkeit, von unserer Sündhaftigkeit, von unserer Verlorenheit lesen und auch von Gottes Gnade. Aber hier sehen wir das alles in einem. Ja, in wenigen Versen sehen wir Gottes Heiligkeit, unsere Verlorenheit, unsere Sündhaftigkeit und wir sehen Gottes Gnade. Und das macht die Gnade auf einmal noch viel größer. Ja, wenn wir sehen, wie verloren wir wirklich sind und wie heilig Gott wirklich ist, dann hat die Gnade, wie hier bei Jesaja, eine ganz andere Bedeutung. Und auch wir, ja, sollten wissen, durch Gottes Gnade sind wir errettet. Das sehen wir auch im Römerbrief, in den Versen 21 bis 24 in Kapitel 3. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt's. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. So wie bei Jesaja, ja, standen auch wir einst verloren vor Gott. Wir haben unsere geistige Armut erkannt, wie es am Anfang der Bergpredigt steht. Aber Gott war uns gnädig. Er hat uns umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und heute, ja, feiern wir das Abendmahl. Wir haben keine glühende Kohle, die wir verteilen, sondern das Brot und den Saft. Und beide haben auch keine Wirkung auf uns. Ja, die machen uns nicht reiner, die machen uns nicht heiliger, genauso wie diese Kohle. Aber sie lenken unseren Blick wieder auf Gott. Ja, sie zeigen Gottes Heiligkeit, seine Gnade und sie zeigen auch, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind. Denn sonst hätte Jesus nicht für uns am Kreuz sterben müssen. Also durch das Abendmahl wird unser Fokus neu aufgerichtet, genau wie hier bei Jesaja, auf das, was Gott bereits getan hat, auf Gottes Wesen und auf unsere, ja, sündige Natur, bevor Gott uns gerettet hat. Und wir sehen hier auch wunderbar, wie, ja, die Errettung abläuft, wie es funktioniert. Ja, Gott offenbart sich uns. Er öffnet uns die Augen. Er zeigt uns, wie wir sind, wie er ist. Und er ist heilig, er ist gerecht, aber wir sind Sünder und haben den Tod verdient. Und diese Erkenntnis, die steht am Anfang einer jeden Bekehrung. Aber wir sehen auch die Gnade Gottes, mit der er sich uns zugewandt hat und uns, ja, Sühnung, ja, hat zuteil werden lassen. Aber nach der Gnade hört es nicht auf. Ja, Gott war uns gnädig, aber Gott hat uns immer noch was zu sagen. Wie hier Jesaja. Gott sagt: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Ja, das, was Jesaja hier gesehen hat, war eine Vorbereitung für seinen Auftrag, der jetzt noch kommen wird und der noch viele Jahre andauern wird, dieser schwere Dienst. Und Gott hat diesen Auftrag, er fragt, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Vorher war alles ungewiss. Ja, im Todesjahr des Königs Usia. Er hat schon mehrere Jahre gepredigt und hat keine Auswirkungen gesehen. Aber hier zeigt Gott, ich bin heilig, du bist verloren und ich bin dir gnädig. Du bist rein, du hast alles, was du brauchst. Und dann fragt er ihn, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt bereitwillig, hier bin ich, sende mich. Und Ja, wir sehen, Gott hat ihn motiviert, indem er sich ihm offenbart hat. Und auch wir, ja, müssen uns fragen, jetzt zum Schluss, was machen wir mit der Erkenntnis, dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist, dass wir Sünder sind, ja, dass wir verloren waren, dass Gott uns gnädig ist. Ja, was machen wir damit? Bleiben wir da stehen, lehnen uns zurück und genießen? Oder befolgen wir Gottes Auftrag? Gott hat einem jeden von uns etwas zu sagen. Wir sehen es überall im Wort Gottes, was wir ja tun sollen, was Gott von uns möchte. Und zwei Dinge möchte ich noch kurz hervorheben. Die stehen nur exemplarisch für alles. Ja? Unser ganzes Glaubensleben ist davon beeinflusst, wie wir von Gottes Heiligkeit denken, wie wir über unsere wirkliche Verlorenheit denken und wie wir ja, von Gottes Gnade denken. Alles, ja, unser ganzes Leben, unser ganzes Glaubensleben hängt davon ab. Aber zwei Dinge finde ich doch ganz besonders wichtig. Und das ist ja zum einen der Dienst in der Gemeinde. Ja, es kann uns da so ergehen wie Jesaja, ja, dass wir keine Frucht sehen, dass wir ja mutlos sind, dass wir kurz vor dem Aufgeben sind. Vielleicht jammern wir auch oder klagen, ja, dass wir so viel machen, der andere macht gar nichts. Aber vielleicht bringen wir uns auch noch gar nicht ein. Vielleicht machen wir gar nichts, ja. Und das sind alles natürliche Reaktionen. Das, ja, macht den Menschen aus, wenn er auf sich schaut, ja, wenn er sich mit anderen vergleicht, wenn er denkt, ich mache doch so viel, aber der andere macht nichts. Aber wir sollten uns wie Jesaja mit Gott vergleichen. Ja, wir sollten uns mit Gottes Heiligkeit vergleichen. Wir sollten immer wissen, wo uns Gott herausgeholt hat, wie gnädig er uns gewesen ist. Und wenn wir auf Gott schauen, wie Jesaja, wenn wir ja, erkennen, er hat uns errettet und er möchte, dass wir uns mit unseren Gaben so einbringen, ja, wie er das will. Und wenn wir erkennen, ja, dass wir nichts ohne die anderen Glieder sind, also wir können nicht für uns selber irgendwo sitzen und da unsere Gaben, die wir haben, ausleben. Nein, wie Paulus sagt, wir brauchen die anderen Glieder und die anderen Glieder brauchen uns mit unseren Gaben. Und dann, ja, wenn wir wissen, wer Gott ist, wer wir sind, dann können wir wie Jesaja unseren Dienst tun. Und dann hoffe ich, dass wir das auch ohne Klagen, ohne Jammern tun können, dass wir, wenn wir mutlos werden, wenn wir das sehen, dass wir sofort zu Gott gehen und auf ihn schauen und ja, erkennen, was er für uns getan hat. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Dienst, ganz besonders für die Ehemänner, die möchte ich hier mal hervorheben. Ja, das ist der Dienst in der Familie. Aber auch alle anderen sind genannt. Ja, Singles können jetzt schon für ihren zukünftigen Ehemann beten. Die Ehefrauen, ja, die haben auch die Aufgabe, für ihren Ehemann zu beten. Aber der Ehemann, der hat eine wichtige Aufgabe in der Familie. Ja, er ist das Haupt der Familie. Er muss Gottes Wort in der Familie weitergeben. Er muss die Familie anleiten, die Kinder, die Ehefrau. Und er, ja, auf ihm ruht die Verantwortung in der Familie. Und da hat Gott ganz klare Dinge zu sagen in seinem Wort. Immer und immer wieder. Und ja, auch da, wenn wir da mutlos geworden sind, wenn wir da nicht wissen, wie es weitergeht, sollten wir auch hier auf Jesaja schauen. Gott hat ihn motiviert für seinen Dienst und so macht er das auch mit uns. Er lässt uns nicht alleine, nachdem er uns einmal gnädig war, sondern er ist uns dauerhaft gnädig. Er hilft uns, er steht uns bei und lehrt uns durch sein Wort. Ja, und als Mann, als Ehemann sollten wir wissen, die Familie, die brauchen es als Mann Gottes, wie Jesaja, und nicht als Mann der Welt. Das ist heute ganz besonders wichtig, wenn wir so viele Ablenkungen haben, so viele Dinge, sollten wir wirklich lernen, uns auf das zu konzentrieren, was Gott möchte. Und das steht alles hier in seinem Wort. Ja, all unsere Lebensbereiche sind betroffen. Ja, nicht nur die Gemeinde, nicht nur die Familie, auch der Beruf. Und wir können uns fragen, was erwartet Gott von mir in diesem Bereich? Gott hat Jesaja hier diesen Auftrag gegeben. Um welchen Auftrag hat er uns gegeben? Und er hat zu allem etwas in seinem Wort gesagt. Ja, und mein Wunsch ist, dass wir alle, ja, wie Jesaja, Gott bereitwillig folgen, dass wir lernen, ja, uns auf Gott auszurichten, auf seine Heiligkeit und ja, auch erkennen immer und immer wieder, wie wir sind, ja, wie verloren wir ohne Gott sind, dass wir unseren Blick auf seine Gnade ausrichten, ja, und niemals vergessen, Gott, ja, ist immer noch bei uns. Er ist uns gnädig, er hat uns eine Aufgabe gegeben und er wird uns da durchhelfen. Ja, das nehmt bitte mit und ja, ich bete jetzt noch zum Abschluss. Ihr dürft auch gerne aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine Heiligkeit sehen durften, dass wir erkennen durften und sehen durften, wie verloren wir vor dir sind. Aber ja, ich danke dir, dass wir auch sehen dürfen, wie gnädig du uns bist und dass doch diese Gnade umso größer wird, je mehr wir von deiner Heiligkeit erfahren und wissen, ja, wie verloren wir waren ohne dich. Ich bitte dich, dass du uns hilfst in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, dass wir erkennen, was du von uns möchtest und dass wir ja doch uns überprüfen und ja schauen, wo wir ja mutlos sind, wo wir auf andere schauen und ja uns nicht mit dir vergleichen, sondern mit anderen. Bitte öffne uns da die Augen und hilf uns, dass wir dir ja deinem Maßstab gerecht werden. Amen.